Wir lesen aus Daniel 4, der Abschnitt ist 25 bis 34, aber ich möchte vor allem den 25. Vers herausheben aus diesem Kontext. Ich lese den ganzen Abschnitt, in dem dieser Vers 25 oder in dem dieser Vers 27 steht, den wir hervorheben wollen. Dies alles widerfuhr dem König Nebukadnezar, denn nach 12 Monaten, da der König auf der königlichen Burg zu Babel ging, hob er an und sprach: Das ist die große Babel, die ich erbaut habe zum königlichen Hause durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Ehe der König diese Worte ausgeredet hatte, fiel eine Stimme vom Himmel: Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt. Dein Königreich soll von dir genommen werden, und man wird dich von den Leuten verstoßen und sollst bei den Tieren so auf dem Felde gehen bleiben. Gras wird man dich essen lassen wie Ochsen, bis das über dir 7 Zeiten um sind, auf dass du erkennest, dass der Höchste Gewalt hat über der Menschen Königreiche und gibt sie, wem er will. Von Stund an ward das Wort vollbracht über Nebukadnezar, und er ward verstoßen von den Leuten hinweg, und er aß Gras wie Ochsen, und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels, und er ward nass, bis sein Haar wuchs so groß wie Adlersfedern und seine Nägel wie Vogelsklauen wurden. Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf gen Himmel und kam wieder zur Vernunft und lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, der ewiglich lebt, des Gewalt ewig ist und des Reich für und für wert, gegen welchen alles auf Erden wohnen, als nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, mit den Kräften im Himmel und mit denen so auf Erden wohnen. Und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen: Was machst du? Zur selben Zeit kam ich wieder zur Vernunft, auch zu meinen königlichen Ehren, zu meiner Herrlichkeit und zu meiner Gestalt. Und meine Räte und Gewaltigen suchten mich, und ich ward wieder in mein Königreich gesetzt, und ich überkam noch größere Herrlichkeit. Darum lobe ich Nebukadnezar und ehre und preise den König des Himmels. Denn all sein Tun ist Wahrheit, und seine Wege sind Recht, und wer stolz ist, den kann er demütigen. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde der Akademie, ein Fragesatz führt im Leben Nebukadnezars des Zweiten zum Gericht. Ist das nicht die große Babel, welche ich erbaut habe zum königlichen Sitze durch die Stärke meiner Macht zum Ruhme meiner Herrlichkeit? Ja, Babel war groß. Hier hat Nebukadnezar recht. Ist das nicht die große Babel? Ja, das ist die große Babel. Es ist die Hauptstadt, die nach der Zerstörung durch Sanherib, den Assyrerkönig, durch Nebukadnezar den Zweiten wieder aufgebaut wurde. Sein Vater Nabopolassar hat das Neubabylonische Reich gegründet, das von 626 bis 539 bis zur Perserherrschaft gedauert hat. Diese Stadt Babylon, die sein Sohn wieder aufgebaut hat, ist die berühmteste Stadt gewesen des ganzen Mittleren Orients. Vielleicht sogar der damaligen Welt. Wir können sie heute beschreiben, weil Ausgrabungen stattgefunden haben. Die Ausgrabungen haben Kanäle, Tempel, Paläste, Straßen, vor allem die große, berühmte Prozessionsstraße zutage gefördert. Das ist eine breite Straße, wo auf beiden Seiten Mauern sind und auf beiden Seiten sind Löwen, 120 im Ganzen, in farbigem Email, emaillierten Ziegeln. Man hat ja mit Ziegeln gebaut dort und auch Inschriften hat man in Ziegel gemacht. Sie schrieben auf Ton. Und diese Löwen kommen einem entgegen, wenn einer in die Stadt kommt, durch diese Prozessionsstraße, kommen einem diese Löwen wie auf einen zu. 2 Meter lang jeder Löwe. Eine imposante Straße. Dann sind natürlich außerordentlich große Paläste, Tempel und auf den Dächern die hängenden Gärten, die zu den 7 Weltwundern gezählt wurden der damaligen Welt. Es gab 53 Tempel für verschiedene Götter und Göttinnen. Die Stadt war religiös. All diese Götter und Göttinnen waren unter dem Obergott Marduk. Man liest in einem Zitat, das genau übereinstimmt mit dem, was hier in der Bibel steht, wie er diese Stadt ausgebaut hat, mehr als jede andere Stadt, außer noch Borsippa. Um die Stadt herum waren 2 bis 3 Befestigungsmauern mit Wällen und auch Kanälen. Die Ausgrabungen haben schon begonnen im letzten Jahrhundert, um die Mitte des Jahrhunderts. 1850 und 52 waren kleinere Ausgrabungen, aber die waren nur kurz. Bei der zweiten Expedition sind 41 Kisten mit wertvollem Material, das ausgegraben wurde, und auch mit Inschriften in den Fluten des Tigris verschwunden, als das Boot kenterte. Später hat der Architekt Robert Koldewey dort unter der Leitung der Deutsche Orientgesellschaft, die 1898 gegründet wurde, von 1899 an während 18 Jahren bis 1917 an dieser Stadt gegraben, mitgeholfen, hat eine Gippe von 200 bis 250 Leuten. Diese haben Sommer und Winter gearbeitet, auch in der größten Hitze, und die haben enorm viel zutage gefördert. Auf jeden Fall eben kam zum Vorschein, wie groß, massiv und imposant diese Stadt war. Die Festungsmauern außen drum mit den Türmen, die waren bis 22 Meter dick. Der Schutt war zum Teil bis 24 Meter hoch. Der Umfang der Stadt war 89 Kilometer. 8 riesige Tore, vor allem das riesige Ishtar-Tor für die Göttin Ishtar, führten ins Innere der Stadt hinein. Dann hat er vor allem einen Palast erbaut, Er musste ja einen großen Palast haben, es gibt verschiedene Paläste, aber vor allem einen hat er gebaut und hat diesen zu einem mächtigen Bauwerk und Bollwerk gemacht. Babylon war auch eine Wirtschaftsmetropole. Wir lesen ja, wo im Neuen Testament von Babylon die Rede ist, im übertragenen Sinn, ebenfalls eine Anspielung an diese Wirtschaftsmetropole. Also wenn er sagt, ist dies nicht die große Babylon, die ich erbaut habe, dann müssen wir sagen, ja, das ist die große Babylon. Die ich erbaut habe, sagt er dann. Wer ist dieser Nebukadnezar der Zweite? Er ist ein mächtiger Herrscher gewesen. Er hat nicht nur Kriege geführt bis nach Ägypten. Er hat nicht nur ein riesiges Reich, eben das Neubabylonische Reich, gegründet. Dieses Reich ging von Ägypten und Zilizien im Westen bis zum Persischen Golf. Ein Riesenreich. Man hat nicht gedacht, dass nach der Zerstörung der Sanherib diese Stadt wieder aufgebaut würde, aber Nebukadnezar hat sie aufgebaut. Und diese Stadt ist also eine Erinnerung an das, was hier in diesem Wort steht. Ist das nicht die große Babel, die ich erbaut habe? Warum führt denn dieses Wort, das er hier ausspricht, zum Sturz? Hat Gott keine Freude am Bauen? Hat Gott keine Freude an einem aktiven Menschen, der kreativ und aktiv ist? Wir können hier ganz klar antworten, ja, Gott hat Freude an aktiven Menschen und er hat Freude auch am Bauen. Das lesen wir im zweiten Chronikbuch bei dem israelitischen König Usia. Wir lesen dort, wie er gebaut hat, aber an einer anderen Stadt, nämlich Jerusalem. Wir lesen im 26. Kapitel des zweiten Chronikbuches, denn er zog aus und stritt wider die Philister und riss nieder die Mauer zu Gat und die Mauer zu Jabne und die Mauer zu Aschdod und baute Städte um Aschdod und unter den Philistern, denn Gott half ihm wider die Philister, wieder die Araber, die zu Gur Baal wohnten, und wieder die Moiniter. Und die Ammoniter gaben Usia Geschenke, und er war berühmt, so weit, bis man kommt nach Ägypten, denn er war immer stärker und stärker. Und Usia baute Türme zu Jerusalem und Ektor, und am Taltor und am Winkel und befestigte sie. Er baute auch Türme in der Wüste und grub viele Brunnen, denn er hatte viel Vieh, sowohl in den Auen als auf den Ebenen, und Ackerleute und Weingärtner an den Bergen und am Karmel, denn er hatte Lust zum Ackerwerk. Nur so viel daraus, das wird ganz positiv berichtet über seine Bautätigkeit. Also können wir sagen, das ist nicht der Grund, dass er gebaut hat und dass er aktiv war, dass es zum Fall von Nebukadnezar kam. Aber es gibt zwei Gründe, warum Gott Nein sagte. Und diese zwei Gründe gelten bis heute. Und sie gelten auch für uns. Der erste, weil er sich groß machen will, statt Gott. durch die Stärke meiner Macht, heißt es hier. Und der zweite Grund, weil er Gott nicht den Platz geben will in seinem Leben, der ihm gehört. Das sehen wir auch bei Usia. Da ist eine Parallele in Israel. Gott hat Freude an der ganzen Aktivität dieses Usia, aber es ist ein Aber da. Und das Aber ist ganz ähnlich wie hier bei Nebukadnezar. Er vergriff sich, da er mächtig geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben, denn er vergriff sich an dem Herrn, seinem Gott, und ging in den Tempel des Herrn zu räuchern auf dem Räucheraltar. Aber Asaria, der Priester, ging ihm nach, und 80 Priester des Herrn mit ihm, ansehnliche Leute, und standen wieder Usia, den König, und sprachen zu ihm: Es gebührt dir, Usia, nicht zu räuchern dem Herrn, sondern den Priestern, Aarons Kindern, die zu räuchern geheiligt sind. Geh heraus aus dem Heiligtum, denn du vergreifst dich, und es wird dir keine Ehre sein vor Gott, dem Herrn. Aber Usia ward zornig und hatte ein Räuchfass in der Hand. Und da er mit den Priestern zürnte, fuhr der Aussatz aus an seiner Stirn vor den Priestern im Hause des Herrn, vor dem Räucheraltar. Also war Usia, der König, aussätzig bis an seinen Tod und wohnte in einem besonderen Hause aussätzig. Ja zum Bauen, ja zu der menschlichen Aktivität, aber nicht sich groß machen anstelle von Gott. Er sagt hier, durch die Stärke meiner Macht. Und nicht Gott den Platz rauben, der ihm allein gehört. Er sagt hier, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Und wir haben vom Chor gehört, Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Warum ist das so im Leben des Usia und warum ist das so im Leben des Nebukadnezar? Es fehlen zwei Dinge hier. Es fehlt hier zuerst einmal der Dank und es fehlt die Demut. Gleichen wir Nebukadnezar. Ist der Dank in unserem Leben? Vielleicht haben Sie gefragt, warum ein solcher Text für einen Festgottesdienst? Aber er passt sehr gut. Wir können aus dem negativen Beispiel hier lernen, dass wir Gott den Dank geben sollen und dass wir Gott vor Gott demütig sein sollen. Ist der Dank in unserem Leben? Wenn wir etwas können und etwas erreichen, ist er es, der uns die Fähigkeiten dazu gibt und gegeben hat, nicht wir. Wir sehen das durch die ganze Bibel. Es geht in der ganzen Bibel darum, dass wir den Gott den Dank geben, den wir ihm schuldig sind. Es gibt niemand in diesem Raum, den diese zwei Worte nichts angehen. Dankbarkeit und Demut. Zuerst der Dank. Die Bibel Alten und Neuen Testaments ist voll von Dankbezeugungen oder Aufforderungen zum Dank. Menschen der Bibel und Menschen des Glaubens sind Menschen des Dankens. Schon zu Moses Zeiten wurden von Gott Dankopfer eingeführt. Und wir lesen im Esra-Buch, sie hoben einen, nach der Vollendung des Tempels, also auch nach einem Bau, sie hoben einen Wechselgesang an mit Lob und Dank. Und ich freue mich, dass heute Morgen dieser Gottesdienst auch so begann. War das nicht ein Lob und Dank durch die Musik? Und das ist auch biblisch. Wie oft wird gesagt, dass sie dankten mit Loben und Preisen, und es ist da schon heute Morgen gelesen worden, mit allerlei Musikinstrumenten. Das war das Erste, das sie machten, nach dem Aufbau, nach dem Wiederaufbau des zerstörten Tempels, der gerade durch diesen Nebukadnezar II. Zerstört wurde. Das war das Erste, das sie nach der Vollendung dieses Baus Gott gedankt haben. In Wechselgesang von Lob und Dank. Es wird uns auch ein anderer Mauerbau erzählt in der Bibel. Das ist der Bau, Wiederaufbau der Mauern Jerusalems. Auch diese Mauern wurden durch Nebukadnezar II. Zerstört. Und Nehemia hat Urlaub genommen bei seinem Herrn, um das Volk anzuführen, diese Mauern wieder aufzubauen. Und nachdem diese Mauern wieder aufgebaut waren, was war das Erste, was er tat? Er hat Dankchöre eingerichtet. Und zwar zwei große Dankchöre, die links und rechts auf der Mauer gingen, mit Musikinstrumenten, Trompeten und Saiteninstrumenten. Und die Sänger sangen laut, heißt es da sogar. Nehemia 12, 31 bis 42. Die Rückkehr aus Jerusalem, die Wegführung geschah ja auch durch Nebukadnezar II. Aber die Rückkehr aus Jerusalem, die geschah voll Freude. Die Bibel erzählt uns davon. Sie war von Wonne und Freude, von Dank und Lobgesang geprägt. Jesaja hat das schon vorausschauend gesagt in Jesaja 51,3. Und Psalm 126 bezeugt es. Ohne dass dieser Psalm 126 von Danken redet und das Wort Danken braucht, sind doch die Worte eine einzige Dankesbezeugung. Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. So redet nur einer, der dankt. Denken wir an die vielen Dankpsalmen und Danklieder, zum Beispiel das wunderbare Danklied Jesaja 12. Und schauen wir einmal in einem Wörterbuch nach, wo mit den Stichwörtern danken, dankbar sein, danken, danksagen, Dankgesang. Und schauen wir einmal im Leben Jesu, welche Bedeutung in seinem Leben der Dank hatte. Zum Beispiel vor der Brot- und Fischvermehrung, vor diesem Wunder, da heißt es, dass er dankt, das Brot bricht und dann geschieht das Wunder. Oder denken wir an die Auferweckung des Lazarus. Da hebt er seine Augen auf und dankt, dass Gott ihn erhört, wer ihn jederzeit erhört. Und dann ruft er, Lazarus, komm heraus. Und das Wunder geschieht. Es geht durch das Alte und Neue Testament ein roter Faden des Danks. Von Anfang bis zum Schluss. Von den Erntedankfesten in den Mosebüchern bis zum Schluss. Wir haben auch heute Morgen schon aus der Offenbarung etwas davon gehört. Von diesem Dank. Und es ist ein anderes Wort, das auch durch die Bibel Alten und Neuen Testamentes geht. Das ist das Wort Demut. Demut. Bei Nebukadnezar fehlt der Dank. Und bei Nebukadnezar fehlt die Demut. Und es gibt nichts, was Gottes Majestät und Größe so sehr zuwider ist, wie der Stolz, wie der Hochmut, wie die mangelnde Demut. Wir lesen es überall. Wir lesen zum Beispiel in Jesaja 3, wie Gott sagt, dass er gegen alles Hohe und gegen alles Erhabene ist. Jesaja 2, Vers 11, denn alle hohen Augen werden erniedrigt werden, und die hohen Männer sind, werden sich bücken müssen. Der Herr aber wird allein hoch sein zu der Zeit. Denn der Tag des Herrn, Zebaoth, wird gehen über alles Hoffärtige und Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde, und über alle hohen und erhabenen Zedern auf dem Libanon und über alle Eichen von Basan. Ist natürlich bildlich gemeint. Hier. Über alle hohen Berge und über alle erhabenen Hügel, über alle hohen Türme und über alle festen Mauern, über alle Schiffe im Meer und über alle köstliche Arbeit, dass sich bücken muss alle Höhe der Menschen und sich demütigen müssen, die hohe Männer sind, und der Herr allein hoch sei zu der Zeit. Und wenn von den Töchtern Zions die Rede ist im nächsten Kapitel, warum wird da geredet gegen die Töchter Zions, die hoch einhergehen mit ihren Ringlein und Spänglein und so weiter? Warum? Es wird so eingeleitet. Darum, dass die Töchter Zions stolz sind und gehen mit aufgerichtetem Halse und so weiter. Demut. Es fehlt an Demut. Und vielleicht sagt uns das auch etwas für unser Äußeres. Demut. Dass das auch hier in unserem Leben zum Ausdruck kommt. Das sind die zwei Gründe, warum Gott mit Gericht eingreift bei Nebukadnezar. Es ist wahr, dass er eine große Stadt, die imposant ist, aufgebaut hat. Aber es ist ebenso wahr, dass ihm der Dank fehlt für den, der ihm die Fähigkeit gegeben hat, der ihm den Kunstsinn, den Sinn für das Kulturelle gegeben hat. Für Gott, der ihm seine Leute gegeben hat, denn er hat ja sicher nicht selber die schweren Steine getragen und so weiter. Und dass er nicht in der Demut blieb und Gott alle Ehre ließ. Gleichen wir Nebukadnezar. Was macht Gott, wenn wir nicht dankbar sind und wenn wir nicht demütig sind? Das sagt uns unser Text. Wir kommen in die Erziehungsschule Gottes. Bei Nebukadnezar sehen wir zweimal in der Erziehungsschule Gottes das Reden Gottes zu ihm. Und nachdem dieses zweimalige Reden zu ihm nichts fruchtet, kommt als drittes das Reden durch Handeln, das Gericht. Das erste Reden, das wir sehen bei ihm, ist das Reden durch die drei Männer im Feuerofen. Er lässt, wie Paul Geier in seinem so interessanten Daniel-Kommentar sagt, drei Pietisten in den Feuerofen werfen, und dann plötzlich sieht er, dass ein Vierter mit ihnen ist. Er ist ganz erstaunt, er ist außer Fassung, und er ruft seine Leute herbei und fragt sie, haben wir nicht drei in den Ofen getan? Und es sind ja vier. Und der Vierte ist einem der Götter gleich. Er merkt, dass das ein Besonderer ist. Und er ist erstaunt, nachdem er ihnen sagt, sie sollen aus dem Feuerofen kommen. Er ist erstaunt, dass sie kommen aus dem Feuerofen samt ihren Hüten und Mänteln. Sie sind frei, obwohl sie gebunden hineingeworfen wurden, sind frei, kommen heraus, und man riecht nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Und wir sehen, dass er sichtlich beeindruckt ist. Da hat Gott zu ihm geredet. Gott wollte ihm zeigen, dass er größer ist als Nebukadnezar. Er wollte ihm zeigen, dass er mächtiger ist. Und er wollte ihm zeigen, dass er Dinge tun kann, die über den Menschenverstand gehen. Er war sichtlich beeindruckt, denn wir lesen, da fing Nebukadnezar an und sprach am Schluss des dritten Kapitels, gelobt sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte rettet hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten, sondern ihren Leib dargegeben haben, dass sie keinen Gott ehren noch anbeten wollten, als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot, welcher unter allen Völkern, Leuten und Zungen den Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos lästert. Der soll in Stücke zerhauen, sein Haus schändlich verstört werden, denn es ist kein anderer Gott, der also retten kann als dieser. Also die Reaktion zeigt, dass er an das Wunder glaubt. Heutige Schriftgelehrte glauben nicht daran. Hier hat er noch etwas vor denen, denn er glaubt. Und er ist höchst beeindruckt. Aber es genügt nicht, wenn wir glauben und höchst beeindruckt sind, wenn wir uns vor diesem Gott, der Wunder tun, nicht beugen, wenn wir nicht demütig uns vor ihm neigen, nicht nur äußern. Das war das erste Reden von Gott mit ihm, weil er nicht in Dank und Demut vor ihm stand. Das zweite Reden kam durch einen Traum in einem Bild. Er hatte einen Traum von einem mächtigen Baum, und wir wissen, dass dann die Wächter sagten, hauet den Baum um und lasset noch einen Stumpf im Boden. Nebukadnezar hat dieses Reden Gottes nicht verstanden. Und er ließ Vertreter der vier Fakultäten kommen, wie Geier so gut in seinem Kommentar sagt. Aber natürlich können wir von Vertretern von vier Fakultäten der Wissenschaft die Deutung eines solchen Traumes nicht erwarten. Denn da müssten sie zuerst die Demut lernen. Denn die Deutung des Traumes ist Demut. Wenn du dich nicht beugst, dann wirst du umgehauen. Es ist interessant, dass das Bild dann wechselt. Zuerst wird von einem Baum gesprochen und dann merkt man, es ist ein Mensch. Und hier wird schon das Gericht angekündigt. Dass Daniel ist ganz entsetzt, als er auslegen muss, weil er sagen muss, du bist dieser Nebukadnezar-Baum und du wirst umgehauen, wenn nicht etwas geschieht. Und zwar, wenn nicht das geschieht, was im Vers 24 steht. Darum, Herr König, lass dir meinen Rat gefallen, tue hinweg deine Sünden. Das ist kein schmeichelnder Hofprediger. Er redet von Sünden. Heute darf man fast nicht mehr von Sünde predigen, aber man soll von Sünde predigen. Denn das ist ja das, was uns von Gott trennt. Tue hinweg deine Sünden, sagt er dem Weltherrscher. Durch Gerechtigkeit und deine Gottlosigkeit, durch Erbarmen gegen die Elenden, wenn dein Glück Dauer haben soll. Wenn es weitergehen soll mit dir und deinem Reich, dann tue Buße von deinen Sünden und habe Erbarmen gegen die Elenden. Wer sind wohl diese Elenden? Gehören nicht die Gefangenen Israels in Babylon auch zu diesen Elenden? Und sagt ihm Gott hier nicht durch dieses Wort auch das? Neben dem Bußetun für seine Sünden, lass die Gefangenen Zions, die in Babel sitzen und weinen, los, lass sie heim nach Jerusalem, zurück in ihr Land. Erbarmen gegen die Elenden. Er hat es ja nicht getan. Und darum hat er auch die Predigt nicht verstanden, die durch den Traum zu Gott kam. Gott kann durch verschiedene Dinge zu uns reden, auch durch Träume. Hier war es so. Das war das zweite Reden Gottes zu ihm. Und jetzt gibt ihm Gott noch einmal 12 Monate Zeit, ein ganzes Jahr. Nachdem dieser Aufruf in Vers 24 kommt, zum Bußetun, zum sich erbarmen der Elenden, zum Umkehren, gibt ihm Gott noch einmal 12 Monate Zeit. Aber wir sehen, er setzt sich über die Drohung hinweg. Und jetzt kommt das Handeln Gottes. Und das Handeln ist das Gericht und die Verstoßung, die wir hier sehen. Ähnlich wie das Gericht im Leben des Usia, der Aussatz. Wir wissen nicht, was für eine Krankheit es war. Es gibt allerlei Hypothesen darüber. Aber wir wissen, es war eine von Gott bestimmte Zeit. Wir wissen auch nicht genau, wie lang die Zeit war. Es heißt 7 Zeiten. Das ist nicht bestimmt, wie viel 7 Zeiten sind. Aber von Gott bestimmt ist diese Zeit, wo er Gelegenheit hat, im Gericht darüber nachzudenken. Ist es nicht so in unserem Leben auch, wenn der Dank und die Demut fehlt, uns zu beugen vor dem lebendigen Gott, dass Gott dann zu uns redet und wenn nötig im Gericht. Das ist das Letzte. Aber es ist in diesem Gericht noch Gnade. Im Traum heißt es, ein Stumpf ist im Boden noch, er bleibt noch, er wird nicht völlig ausgerottet, er hat noch eine Möglichkeit. Und diese Möglichkeit, die benutzt er. Gott hat ihn verstoßen, weil er sich groß machen wollte. Und weil er sich groß machen wollte, machte Gott ihn klein. Gott will nicht, dass irgendein Mensch hier auf Erden groß ist. Gott will nur Menschen, die in Dankbarkeit sich beugen vor ihm. Und Gott will nur Menschen, die in der Demut vor ihm stehen. Und Gott will nur Menschen, und das ist ja das Dritte, zu dem wir noch kommen, die ihm alle Ehre geben. Also die erste Ursache ist der Mangel, die mangelnde Demut, und die zweite Ursache, dass er Gott nicht den Platz gibt, der ihm gehört. Welcher Platz gehört Gott in unserem Leben? Der Platz, der Gott in unserem Leben gehört, ist der erste Platz, das ist eindeutig. Die ganze Bibel, Alten und Neuen Testaments, steht da klar. Gott gehört der erste Platz. Gott gehört ins Zentrum. Nicht unser Ich gehört ins Zentrum, sondern Gott gehört ins Zentrum. Und in unserem Vers sehen wir ja, wie ich-bezogen dieser Vers ist. Das ist die große Babel, die ich erbaut habe, zum königlichen Hause, durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Ich, meine Herrlichkeit. Und wer richtig steht vor Gott, da ist nicht sein Ich im Zentrum, sondern da ist das Du, Du Gott im Zentrum. Alles Herr bist Du. Alles zu Deiner Ehre. Wie wir gehört haben im Lied, Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Wie ist es bei uns mit dem Soli Deo Gloria? Geben wir Gott allein die Ehre? Nach dem Gericht erst hat Nebukadnezar begriffen, da hob ich meine Augen auf und hat begriffen, dass die Ehre Gott gehört. Wir lesen dann am Schluss dieses vierten Kapitels im 31. Vers, Vers 34. Darum lobe ich Nebukadnezar und ehre und preise den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind Recht, und wer stolz ist, den kann er demütigen. Und einige Verse vorher lesen wir: Ich pries und ehrte den, der ewiglich lebt, des Gewalt ewig ist und des Reich für und für wert, gegen welchen alles auf Erden wohnen, als nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, mit den Kräften im Himmel und mit denen, so auf Erden wohnen. Und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Das gab die Wende in seinem Leben, aber es war durch Gericht. Die Wende, dass er Gott allein die Ehre gab. Es braucht oft viel für Gott, bis er uns dort hat. Bei diesem Dreiklang, Dank, Demut, alle Ehre Gott allein. Aber Gott will uns nirgends anders als dort. Und wer als Bekehrter diesen Dreiklang nicht als Wirklichkeit in seinem Leben hat, der ist nicht wirklich bekehrt. Bei wem der Dank nicht in seinem Leben ist, bei wem die Demut nicht Tatsache ist, die Demut vor Gott, und bei wem nicht Gott alle Ehre gehört, da ist etwas noch nicht in Ordnung. Wir brauchen nicht so weit oder so fern von Gott zu sein wie Nebukadnezar. Wir können uns auch sehr nah bei Gott vorkommen. Und doch diese drei Dinge nicht in unserem Leben haben. Bei Nebukadnezar war dieses Erlebnis Das zweimalige Reden Gottes und dann das Gericht, das Reden durchs Gericht, durchs Handeln Gottes, war ein so großes Erlebnis, dass er das, was er erlebte, hier bezeugt. Wir wissen nicht, wie Daniel dazu kam. Dieses Selbstzeugnis des Nebukadnezar, dieses großartige Aktenstück der Weltgeschichte von einem Weltherrscher, Nebukadnezar dem Zweiten, dem, der Jerusalem zerstörte und sie in Gefangenschaft führte, der, vor dem die damalige Welt zitterte, dass der dieses Bekenntnis abgab. Und wie Daniel zu diesem Bekenntnis kam. Es ist nämlich in der Ich-Form geschrieben. Und die Geier sagt, die Papiertheologen, die verstehen gar nicht, dass hier diese Verse 31, 32, 33 nummeriert auch zu Kapitel 4 gehören. Denn das ist ja der Anfang. König Nebukadnezar allen Völkern, Leuten und Zungen auf der ganzen Erde. Also er weiß, was er da erlebt hat, ist etwas, was für die ganze Welt wichtig ist. Und es ist es. Es ist nicht nur für diese Festgemeinde wichtig, es ist für die ganze Welt wichtig, dass wir Menschen dazu bestimmt sind vor Gott, vor ihm dankbar, demütig zu sein und ihm alle Ehre zu geben. Muss nicht da ein weltlicher Herrscher uns Gläubigen zeigen, wie wir vor Gott stehen sollen? Er sagt es der ganzen Welt, allen Völkern, ich sehe es für gut an, dass ich verkündige die Zeichen und Wunder, so Gott der Höchste an mir getan hat. Denn seine Zeichen sind groß und seine Wunder sind mächtig und sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft wird für und für. Ist ja, das gehört ja dazu in die Einleitung und nicht zum vorherigen Kapitel. Und dann dieser Schluss, den wir eben gelesen haben. Das ist ein Zeugnis. In der Ehrform ist nur das Erlebnis, das er gemacht hat, der Demütigung des Gerichtes, wo er war wie ein Tier auf dem Felde, bis er umkehrte. Erst das ist seine Bekehrung gewesen, erst das nach dem Gericht. Vorher hat ihm nur einiges imponiert an dem Gott des Universums. Aber es war für ihn noch ein Gott wie alle Götter. Es war für ihn nicht der Schöpfer Himmels und der Erde, der einzige Gott. Die Bibel zeigt uns durch die ganze Bibel immer wieder, dass dieser Dreiklang in unser Leben gehören soll. Dank, Demut, allein Gott die Ehre. Es ist für alle Welt eine Botschaft, die wir heute hören. Vom Weltherrscher Nebukadnezar in einem Selbstbekenntnis, das Daniel hier veröffentlicht hat. Wie er zu diesem Aktenstück kam, wissen wir nicht. Aber es ist ein großartiges Aktenstück, das wir hier vor uns haben. Es geht für uns auch heute weltweit um diese Entscheidung, Geist von Babel oder Geist von Jerusalem. Babel oder Jerusalem. Der Geist von Babel ist der Geist, der sich überhebt, der stolz ist, der undankbar ist, der die Ehre für sich selber will. Das ist der Geist von Babel. Und es ist in der Welt heute ein Kampf zwischen diesem Geist von Babel und dem Geist von Jerusalem. Was ist der Geist von Jerusalem? Gott und sein Wort im Zentrum. Wir lesen in Jesaja 2, dass die Völker nach Jerusalem gehen und dass die Lehre von Jerusalem kommt, in alle Welt. Mit Geist aus Jerusalem ist der Geist gemeint, der in Jerusalem ausgegossen wurde. Und der Kampf in der Welt, bis zuletzt ist der Kampf zwischen dem Geist von Babel und dem Geist von Jerusalem. Man redet heute viel von der neuen Welt. Gorbatschow, Bush, alle die Politiker auch in der Schweiz reden von einer neuen Gesellschaft, von einem Aufbau einer neuen Welt, New Age und so weiter. Aber mit dem Geist von Babylon bauen wir keine neue Welt auf. Nur mit dem Geist von Jerusalem. Am Ende der Zeit geht es noch einmal um diesen Gegensatz. Geist von Babylon und Geist von Jerusalem. Ist es nicht endzeitlich, wenn 80 Kilometer nördlich von Babel in Bagdad heute einer nach dem Untergang von Jerusalem schreit? Dieser Schrei von Babylon gegen Jerusalem, der wird nicht verstummen, bis seine Füße auf dem Ölberg stehen, nämlich die Füße des Welterlösers. Und bis er sein Friedensreich dort aufrichtet. Babylon ist in Trümmern, nicht aber Jerusalem. Und der Geist von Babylon geht in Trümmer. Wir lesen es in Jesaja, in Offenbarung 17, 18. Aber Jerusalem wird neu ins Zentrum kommen. Mit dem Geist von Jerusalem, inspiriert von seinem Wort. Wir lesen im Epheserbrief ein Wort, mit dem ich schließe. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde, die in Christus Jesus ist, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.